Heute haben wir Impulsgottesdienst, das heißt, es geht im Wesentlichen um die Basics unseres Glaubens. Nicht ganz weit oben, sondern die Grundlagen unseres Glaubens, die Einladung auch zu unserem Glauben an Jesus Christus. Da wir als Gemeinde vielseitig unterwegs sind, Basic des Glaubens, Mission, aber auch natürlich senden, zurüsten, gewinnen, breites Spektrum, ist auch jetzt ein Opfer angesagt, das Sie jetzt bei den ersten Predigtworten noch einsammeln, damit all diese Dienste vollbracht werden können. In der Mission, aber auch hier in der Gemeinde, Menschen gewinnen, Menschen zurüsten, Menschen senden. Das kostet auch ein bisschen Geld und ihr habt's und ich bitte euch darum, das dem Reich Gottes zu geben. Ja, es ist auch anvertraut, es ist doch nur anvertraut, kein Scherz. Kommt auch bei mir vorbei, bitte, dass ich meinen Beitrag leisten kann. Auch ich für meinen Teil bin noch ganz geflasht von diesen Indoor-Tagen und ich war auch die ganzen 5 Tage dabei und war auch öfters hier oben und habe hier oben rumgeschaut, die vielen, vielen Menschen, die da waren. Und dieser Raum ist wirklich multifunktional und er hat so viele Menschen gesehen in den letzten Tagen. Es sah komplett anders aus. Jetzt sitzt ihr hier auf den Stühlen, das ist schön, das ist gut. Und wie schon gesagt, vor ein paar Tagen war es noch wenigen Stunden eigentlich, muss man fast sagen, war es noch komplett anders. Da drüben war die Kletterburg, dann war das Riesentrampolin, dahin das Elterncafé, viele Stationen kreativ, die Hammertürme, die da drüben gebastelt wurden. Es war einfach unglaublich und wir haben so viele Menschen hier begrüßen dürfen. Es wurde vorhin schon gesagt, knapp 1800, etwas über 1700, doppelt so viel wie vor 2 Jahren beim ersten Indoor-Spielplatz. Circa 80 Mitarbeiter waren mit am Start vom Auf- und Abbau und Betreuung und Bewirtung und viele, viele kleine und große Tätigkeiten. Eine Hammeraktion. Glückliche Eltern haben wir gesehen, glückliche Kinder. Und wir haben gesehen, Kinder lieben Spielen. Spielen ist gut. Und wer spielt, der lernt fürs Leben. Und was gibt es Schöneres, als in strahlende Kinderaugen reinzuschauen, festzustellen, wie Kinder komplett versunken sind in ihrem Spiel, wie sie glücklich sind und darin aufgehen. Es gibt fast nichts Schöneres, als Kinder zu sehen, wenn sie spielen und ihr Leben genießen. Zu mir kam ein kleiner Junge, den kannte ich nicht, kenne ich jetzt immer noch nicht. Der sagte, hier Ball, Ball. Da dachte ich, hä, was will er? Ach so, hier einen Ball wegbekommen, alles klar, gut, tschüss, ist wieder abgezischt. Wollte er nur einfach mitteilen, hab hier einen Ball hinbekommen. Ist gut. Ist er wieder zurück und weitergespielt. Ja, manchmal wünscht man sich, man könnte selbst Kind bleiben und sich ganz verlieren und sein Glück finden im Spielen. Das Leben ist aber kein Spiel, vermutlich mal, ne? Oder doch? Es gibt zumindest erstaunlich viele Redensarten, die zum Thema Spielen mir eingefallen sind und die auch mit unserem täglichen Leben zu tun haben. Sie sind eng verbunden auch mit Gewinnen und verlieren. Das ist auch das Thema dieser Predigt. Ist das Leben ein Spiel, gewinnen oder verlieren? Wir stellen uns manchmal so die Frage, wenn wir die Dinge beobachten in unserem Leben, wer hat denn hier eigentlich die Hand im Spiel? Oder wir machen gute Miene zum bösen Spiel. Wir durchschauen das Spiel eines anderen. Oder ist es ein gewagtes Spiel? Vielleicht sogar ein Spiel mit dem Feuer. Oder wir sagen vielleicht auch abwehrend, lassen Sie mich aus dem Spiel. Es gibt auch ein falsches Spiel mit gezinkten Karten. Das ist uns auch schon begegnet. Oder es gibt Leute, die treiben das Spiel einfach zu weit. Oder ich habe mich verzockt und auf einmal heißt es Game Over, das Spiel ist aus. Manchmal hat man das Gefühl, das Leben spielt sogar mit mir. Also nicht mit ich, mit ihm, sondern das Leben spielt mit mir. Manchmal ganz positiv. Das Leben hat es gut mit dir gemeint. Das Leben meint es gut mit mir. Aber vielleicht auch negativ, das Leben hat mir übel mitgespielt. Merkt ihr auch all diese vielen Redensarten, die mit Leben und Spiel des Lebens zu tun haben. Das Leben hat mir übel mitgespielt, das Leben hat es gut mit mir gemeint. Als wäre es eine Schicksalsmacht, ja, wenn das Leben so mit mir spielen kann, nach welchen Spielregeln geht denn eigentlich das Ganze? Bin ich aktiver Mitspieler, kenne die Regeln, habe ich eine faire Chance oder werde ich nur bespielt? Wer hat seine Hand im Spiel? Wer ist noch im Spiel? Ist es nur ein abgekartetes Spiel, in dem ich abgezockt werde und vielleicht die A-Karte ziehe? Wer weiß? Und vielleicht die wichtigste Frage, hat das Spiel ein Happy End? Werde ich Gewinner oder Verlierer sein? Man sagt ja auch, das Leben kennt Gewinner und Verlierer. Ich wäre gern Gewinner. Du auch? Ich wäre gern Gewinner. Auch in der Bibel gibt es markante Beiträge zum Thema Verlieren und Gewinnen. Beispiel, Matthäus 6, 16, Vers 25 sagt Jesus, was würde es dir nützen, wenn du die ganze Welt gewinnen würdest? Was würde es dir nützen, wenn du die ganze Welt gewinnen würdest und würdest trotzdem gleichzeitig Schaden nehmen an deiner Seele? Was würde es dir nützen, wenn du alles gewinnen würdest? Jedes Spiel des Lebens, alle Anteile, wenn dir die ganze Welt gehören würde und du würdest Schaden nehmen an deiner eigenen Seele. Wir kennen das ja, uns wird viel versprochen, dies und jenes noch und dann bist du ein Gewinner. Wir ahnen es schon durchaus, dass es leere Luftblasen sind. Und trotzdem klammern sich viele daran, als wäre das der einzige Gewinn des Lebens, um bloß das Spiel ihres Lebens nicht zu verlieren. Die Bibel stellt uns also die Frage, was würde es nützen, wenn du die ganze Welt gewonnen hättest und hättest Schaden an deiner Seele genommen? Deine Seele wäre unglücklich, deinem Leben fehlt der Sinn. Womit könntest du deine Seele heilen? Womit dein Leben glücklich machen? Ist Glück käuflich? Ich denke, es hat sich inzwischen rumgesprochen, dass es nicht so ist. Was würde es nützen, wenn alles dein wäre? Deine Seele bleibt verwundet und leer und einsam. Du sitzt im Zimmer, die Musik ist aus und keiner ist mehr da. Deine Seele tut weh. Gestern ist die bekannte Radiomoderatorin Stefanie Tücking gestorben. Überraschend mit 56. Ich weiß nicht, wem das was sagt oder bedeutet. Ich für meinen Teil habe sie unzählige Male im Radio gehört, weil in meinem Auto ist immer seit vielen Jahren SWR3 eingestellt und sie ist eine sehr kompetente Musikmoderatorin, hat eine tolle Stimme und ich habe sie oft gehört, beim Autofahren einfach, unerwartet gestorben. Hat mich schon berührt, weißt du warum? Mit 56 gestorben, weil ich bin auch 56. Ja. So schnell kann es vorbei sein. War mein Leben nur ein Spiel? Was wäre denn meine Bilanz? Habe ich gewonnen oder verloren? Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, krampfhaft festhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert wegen mir, wegen Jesus, der wird es finden und für immer haben und gewinnen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Und wer es verliert wegen mir, wir haben vorhin dieses Zeugnis gehört, jemand richtig unter Druck ist wegen seines Glaubens. Wer sein Leben verliert, wegen mir, der wird es finden, der wird es gewinnen und es wird ihm nicht genommen werden. Habe ich nur meine 56 Jahre festgehalten und vielleicht doch verloren oder habe ich sogar die Ewigkeit gewonnen? Ich möchte für meinen Teil die Gottesfrage in meinem Leben klären. Jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen über sein Leben. Denn wir leben nicht verantwortungslos. Wir leben auch nicht in einem bezugsfreien Raum uns selbst überlassen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde wird uns eines Tages befragen. Wir wissen, dass das so kommen wird, denn Gott spielt fair. Er hat es uns mitgeteilt. Eines Tages wirst du Rechenschaft abgeben über dein Leben. Offen und ehrlich, sagt Gott. Gott spielt fair. Wir springen zurück zu den spielenden Kindern. Kinder, habe ich vorhin schon gesagt, lernen beim Spielen fürs Leben. Wobei sie leben doch schon. Das Leben kommt ja nicht noch erst. Sie sind ja jetzt schon mittendrin, aber es verändert sich natürlich. Aus Kindern werden Jugendliche, aus Jugendlichen werden Erwachsene. Und dann werden wir eines Tages wieder nach verschiedenen Phasen des Erwachsenseins wieder Senioren und vielleicht sogar wieder hilflos wie ein kleines Kind. Die Bibel und Jesus hält viel von Kindern, von ihrem kindlichen Vertrauen, stellt er uns als Vorbild hin, von diesem Urvertrauen in den Glauben hinein. Und dieses Urvertrauen, das Kinder haben und das uns Jesus immer wieder vor Augen malt, das geht uns als Erwachsenen oft verloren. Weil wir erlebt haben, Lebenserfahrung, dass eben nicht alle Menschen vertrauenswürdig sind. Also unseres Vertrauens würdig. Weil wir erlebt haben, dass das Leben nicht immer fair mit uns spielt. Und weil wir erlebt haben, dass wir in unserem Leben relativ selten die Spielregeln selbst bestimmen können, sondern meistens nach der Pfeife anderer tanzen müssen. Aber die Bibel bleibt dabei, stellt uns Kinder als Vorbilder hin. Glaub wie ein Kind, dann werdet ihr empfangen. Glaube wie ein Kind, dann wirst du empfangen. Der Glaube an einen guten und gerechten Gott lädt uns ein, dieses verloren gegangene Urvertrauen, dieses kindliche Vertrauen zu Gott wieder zu gewinnen, es wieder zu entdecken, zu erobern, es festzuhalten und es auszuleben. Gott bezeichnet sich als ein Vater, der seine Menschenkinder liebt. Vielleicht sagst du und zuckst etwas zusammen, hör mir auf mit Vater, wenn Gott ist wie ein Vater, wie mein Vater, dann lieber nicht. Okay, ich weiß, dass wir Väter nicht immer das beste Beispiel waren oder sind für Vaterschaft, für gutes Vatersein. Wenn du denkst, Gott ist wie mein Vater, dein Danke, aber ich darf dir sagen heute Morgen, Gott ist nicht wie ein Mensch. Menschen sollten uns nicht davon abhalten, Gott zu finden und zu entdecken. Gott sagt, ich bin ein Vater im Himmel, der die Menschen liebt, der dich liebt. In 1. Johannes heißt es in Vers 10, Kapitel 4, das Einzigartige an Gottes Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Das Einzigartige an Gottes Liebe ist, nicht wir haben ihn geliebt, sondern er hat uns geliebt. Und durch was zeigt sich seine Liebe? An der gleichen Stelle heißt es dann, dadurch ist seine Liebe unter uns offenbar geworden, jetzt wird es weihnachtlich, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt sandte. Durch ihn will er uns neues Leben schenken. Gott hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Und wodurch wird seine Liebe offenbar? Indem er seinen einzigen Sohn in diese Welt sandte, damit wir neues Leben empfangen. Da haben wir es wieder, Leben, 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 genau. Gott will uns neues Leben schenken. Wer Jesus hat, der hat das Leben in Ewigkeit. Wer dieses göttliche Leben in sich trägt, der kann sich entspannen und anderen Menschen und sich selbst positiv zugewandt leben. Weil er weiß, dieses Leben ist ein gutes Leben, weil dieses Leben der Anfang ist einer paradiesischen Ewigkeit. Kann ich das beweisen? Nein, das kann ich nicht. Ich kann es nur glauben. Wem glauben? Wollt ihr mir glauben? Ich kann keinen Glauben in dir wecken. Dazu bin ich als Mensch und auch als Vater zu mangelhaft. Glaube ist ein Geschenk, das ich empfangen kann. Aber Gott kann man glauben. Gott kann man glauben. Er ist vertrauenswürdig. Dieses Urvertrauen, dieses kindliche Vertrauen in Gott. Gott ist vertrauenswürdig. Er ist würdig, dass wir ihm vertrauen. Gibt es überhaupt einen Gott? Vielleicht fragt sich das einer noch ganz vorne. Auch das kann ich nicht beweisen. Allerdings kann auch keiner das Gegenteil beweisen. Aber ich würde mal sagen, ob es einen Gott gibt, ist keine Ansichtssache. Ich finde es manchmal recht vermessen, wie wir Menschen unterwegs sind und es von unserer Meinung abhängig machen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Wisst ihr, ob es in Sibirien einen Säbelzahntiger gibt oder nicht? Das hängt nicht von deiner Meinung ab. Entweder es gibt ihn oder es gibt ihn nicht, aber es ist nicht abhängig von deiner Meinung. Und so ähnlich ist es mit Gott. Ob es Gott gibt oder nicht, ist nicht abhängig von meiner persönlichen Meinung. Wenn, dann wäre es eine objektive Tatsache. Und es gibt unzählige Menschen, das ist für mich schon ein Gottesbeweis, die über tausende von Jahren mit diesem Gott gute Erfahrungen gemacht haben, mit diesem lebendigen Gott gelebt haben und sagen, er ist da, er hat in mein Leben hineingewirkt. Damit meine ich nicht ritualisierte Religion, dass man irgendwie eine Gottheit gnädig stimmen muss, die von Imamen, Pfarrern oder Priestern verwaltet wird, damit Menschen gefügig und lenkbar werden. Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich spreche von einem Glauben, der ganz persönlich ist, der lebendig ist, ohne jede Zwischenstation. Direkt Gott und ich, ich und Gott, Gott und du, du und Gott. Gott sagt, ich habe dich immer schon geliebt. Ich kenne dich schon immer. Und nochmal, das Einzigartige an Gottes Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Bevor wir etwas von ihm verstanden haben, hat er uns schon geliebt, bedingungslos, wie ich bin und wo ich bin. Gott sagt dir zu, Gott sagt mir zu, Brüche und Fehlleistungen und Mangelerscheinungen in deinem Leben sind mir bekannt, aber sie dämpfen meine Liebe zu dir in keinster Weise. Wir wissen, die Liebe von Menschen, sei es Familie, Ehepartner, Freunde, ist was Kostbares, ein hohes Gut, wenn Menschen uns lieben, wenn wir Menschen lieben dürfen. Aber diese Lieben sind vergänglich. Manchmal enden sie oder zerbrechen. Oder wenn ein Ehepartner stirbt, geht die Liebe mit ihm ins Grab. Gottes Liebe dagegen ist unvergänglich. Sie wird deutlich dadurch, dass er allen Menschen, die aus eigenem Entschluss in diesen Liebesbund einsteigen, einen neuen Geist ins Herz gibt. Nicht das menschliche Wesen, das wir schon alle gut kennen. Nein, es ist ein göttlicher Geist. Und ich möchte euch 2, 3 Facetten zeigen von diesem Geist, den Gott uns in unser Herz gibt. Es ist ein Geist, der Menschenleben und Umstände konkret verändern kann. Es ist ein Geist, den Gott uns schenkt, der uns Kraft und Rat gibt für die tägliche Lebensbewältigung. Es ist ein Geist, der uns eine Ahnung von Ewigkeit gibt, schenkt. Das entspannt ungemein, wenn ich weiß, ich gehe in eine Ewigkeit. Es ist auch ein Geist, der uns immer wieder sagt und versichert, alles, was du an Mist in deinem Leben veranstaltet hast, soll dich nicht mehr anklagen und verdammen. Es ist weggenommen, es ist erledigt, es ist vergeben. Es ist ein Geist, der mir göttliche Kraft gibt für jeden Tag und sei er noch so schwierig. Es ist ein Geist, der in mir eine Mentalität und eine Zuversicht wachsen lässt. Gott im Himmel, du bist mein guter Vater. Ich weiß, in Gottes Hand bin ich gut aufgehoben, selbst wenn das Leben mir übel mitspielt, wenn Menschen mit gezinkten Karten spielen, selbst wenn ich ein scheinbar schlechtes Blatt in der Hand habe. Ich weiß, ich bin von meinem Vater im Himmel geliebt und nichts, aber auch gar nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Die Liebe Gottes zu uns ist greifbar geworden in seinem Sohn. An Weihnachten gedenken wir dieser Tatsache etwas verkitscht und verpeilt, dass Gott Mensch geworden ist. Und doch durch alle Lichterketten hindurch bleibt diese Wahrheit aufrichtig und ehrlich. Gott ist Mensch geworden, kam zu uns auf diese Erde, um die Liebe Gottes den Menschen erklärbar und nahbar zu machen. Wenn Jesus in diesen Tagen Kind geworden wäre, geboren wäre, wäre er vielleicht auf dem Indoor-Spielplatz gewesen. Ja? Hätten wir ihn gesehen. So nah war er uns. Aber die Menschen, heißt es dann weiter der Bibel, wir wissen es, nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn verstoßen, sogar getötet als Verbrecher. Und heute ist es auch nicht viel anders. Die Menschen nehmen ihn nicht auf. Desinteresse Jesus gegenüber. Allerdings zeigt sich in seinem Tod etwas, was Jesus, obwohl er Mensch geworden ist wie wir, dann doch nochmal von uns unterscheidet. Denn er war ja logisch nicht nur Mensch, er war auch Gott. Was wie ein Verlieren aussah, ein Leben gewaltsam beendet durch den Tod, war ein großer Gewinn. Jesus blieb nicht im Grab, sondern er hat den Tod überwunden. Das heißt, am 3. Tag hat er das Grab wieder als lebendiger Mensch verlassen. Vollkommen logisch, denn Jesus hat vollständig vorskizziert, was Gott mit uns auch vorhat. Das ist eine Analogie. Jesus wurde geboren wie wir, er lebte wie wir, er starb wie wir sterben werden. Und eins ist er uns voraus, er ist wieder auferstanden. Und das möchte ich uns auch als Christen heute Morgen zurufen oder neu bewusst machen. Diese 4. Station der Auferstehung, ohne Leid, ohne Trauer, in einer neuen Welt, in ewiger Freude, das steht uns noch bevor. Geboren werden, Leben, Sterben, diese Lebensphasen sind uns gut bekannt. Auferstehung in ein neues, ewiges Leben, in einer neuen Welt, das steht uns noch bevor. Kannst du das glauben, dass es so kommen wird? Ja? Auferstehung in ein neues Leben, in einer neuen Welt, das steht uns noch bevor. Das glauben wir. Ich kann dich nicht davon überzeugen letztendlich. Aber es ist eine Entscheidung, ich kann auch keine Entscheidung für dich treffen. Aber ich kann heute Morgen mitteilen, Gott, der Vater im Himmel, er liebt dich von ganzem Herzen. Du bist ihm gut bekannt, er hat dich gewollt. Alles Mangelhafte an dir, was du anderen Menschen angetan hast, was du dir selbst angetan hast, das nimmt er aus deinem Leben heraus. Die Bibel nennt das Vergebung. Vergeben und vergessen, als wäre es nie gewesen. Wir Menschen können lediglich Entschuldigungen aussprechen, Entschuldigungen annehmen, vergeben und vergessen, im tiefsten Meer versenken. Das kann nur Gott. Uns rein und weiß waschen. Gott gibt dir einen neuen Geist ins Herz, neues Leben wächst in dir auf. Die Bibel sagt, alles ist neu geworden. Möchtest du das haben? Ich kann dich dazu nur einladen. Ich kann davon erzählen, berichten. Die Entscheidung liegt bei dir, ich habe nichts davon, keinen Nutzen, möchte dich für keine Kirche gewinnen, wenn du diesem Gott noch fremd bist. Aber ich habe einen Wunsch, dass du dein Leben gewinnst, nicht verlierst. Und zwar nicht nur die klassischen Lebensjahre, um die es geht. Frauen statistisch gesehen 83 Jahre plus 2 Monate, Männer 78 Jahre, 4 Monate, das ist die Statistik. Und bei guter Führung sind es noch ein paar Jahre mehr. Ist zu wenig. Wir reden von einem Gewinn, der in die Ewigkeit hineingeht. Und wenn wir jetzt gleich ins Abendmahl hineingehen, da leite ich schon über. Ist das vielleicht für den einen oder anderen ungewohnt? Sei entspannt, du musst gar nichts. Das Abendmahl, in dem wir ein Stück Brot und Wein oder Saft zu uns nehmen, das erinnert uns in großer Freude daran, was Jesus erlebt hat. Er wurde geboren, er lebte, er starb, aber er ist wieder auferstanden. Das ist der entscheidende Unterschied. Diese lebendige Erinnerung feiern wir im Abendmahl und diese lebendige Hoffnung feiern wir im Abendmahl. Unsere zukünftige Auferstehung feiern wir als lebendige Hoffnung im Abendmahl. Wenn ich hier, ich hole das schon mal, etwas Brot habe, dann steht es dafür, dass Jesus für uns starb. Das, was wie eine Niederlage aussah, war der Sieg über den Tod, der Sieg über die Endlichkeit und die Begrenzung unseres Lebens. Jesus ging uns in allem voraus. Er wurde geboren, lebte, starb und er stand vom Tod wieder auf. Das ist unsere Glaubenshoffnung, damit ich weiß, dass es ein neues Leben gibt. Dann haben wir auch den Wein, den Saft, hier stellvertretend diesen kleinen Kelch, der steht dafür, dass die Brüche meines Lebens, die angesammelte Schuld, die Summe meines Versagens, meine Boshaftigkeit, dafür gibt es eine Antwort. Gott hat die Schuldfrage für immer und abschließend geklärt. Mit dem Tod des Gottessohnes ist meine Schuld und meine Gewissensnot im tiefsten Meer versenkt worden. Sie ist vergeben und vergessen. Ich kann mit reinem Gewissen vor Gott stehen, in seiner Heiligkeit, in seiner wunderbaren Gegenwart. Wir alle brauchen Vergebung, selbst der beste Mensch. Ja. Vor Gottes Heiligkeit kann keiner bestehen. Wenn du dies glauben kannst, dann lade ich dich gleich herzlich ein, zu den Tischen zu kommen, die hier bereitstehen, und Brot und Wein zu empfangen. Es ist eine kleine Mahlzeit der Erinnerung, was Jesus für uns getan hat, aber es ist auch eine kleine Mahlzeit der lebendigen Hoffnung, was uns bevorsteht, auf was wir zugehen. Diese beiden Aspekte, die Erinnerung, der Dankbarkeit und diese lebendige Hoffnung, auf was wir zugehen, das symbolisiert heute dieses Abendmahl. Wenn dir das zu schnell geht oder dir nicht behagt, bleib einfach sitzen, kein Problem. Genieße die Gegenwart Gottes, auch wenn die Band nochmal spielt, ihr könnt schon wieder kommen. Wenn vielleicht du noch etwas besprechen musst mit Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wann hast du das letzte Mal Kontakt gehabt mit deinem lebendigen Vater im Himmel? Ich kann nur eins sagen, er wartet dringend darauf, dass du dich rührst, dass du dich meldest. Das sage ich auch ganz bewusst altgedienten Christen, die wir manchmal recht funktional unterwegs sind als Christen. Wann hast du dich das letzte Mal von ganzem Herzen bei deinem liebenden Vater im Himmel gerührt? Er wartet darauf. Von deinem ersten bis zu deinem letzten Atemzug wartet Gott darauf, dass du ein Lebenszeichen zu ihm sendest und dass du Interesse an ihm bekundest. Er wartet, er lädt dich ein, denn beten heißt Gott Antwort geben. Heute wäre ein guter Tag, da wieder einzusteigen, vielleicht zum allerersten Mal oder vielleicht als altgedienter Christ es wieder aufzunehmen, diesen Faden der Kommunikation mit Gott. Dass du heute Morgen da bist, ist ja kein Zufall. Dass du das hörst, ist auch kein Zufall. Vielleicht brauchst du Hilfe dabei, beim ersten Mal oder auch wieder bei der Wiederaufnahme des Fadens, dann sind garantiert Menschen heute Morgen da, die dir dabei helfen können, die bereitstehen, auch nach dem Abendmahl, kannst du nach vorne kommen. Wir werden das dann schon machen miteinander. wenn du Hilfe brauchst, wenn du diesen Faden zu Gott aufnehmen möchtest, zum ersten Mal oder wieder neu, dann melde dich nach dem Abendmahl. Und dann werden auch einige Älteste kommen und wir werden da oben für dich beten können oder sonstige Gebetspartner. Ich möchte dich herzlich einladen. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen da bist. Ich darf die Einladung aussprechen an Christi Stadt. Komm heim zum Vater. Komm heim zum Vater. Er wartet auf dich. Ich sag's nochmal. Von deinem ersten bis zu deinem letzten Atemzug wartet Gott darauf, dass du dich meldest bei ihm. Zum Abschluss habe ich noch eine Folie und ich habe das bewusst überschrieben, weil ich einen riesen Respekt habe vor der Bibel. Worte des lebendigen Gottes. Worte des lebendigen Gottes. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieser Ruf ergeht heute Morgen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Folge dieser Einladung. Und dann sei auch ganz gewiss, wer zu mir kommt, sagt er, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann erleben wir und erfahren wir im Abendmahl, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt und seht. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Dieses kindliche Urvertrauen, dieser Glaubensschritt hinein in die Nähe Gottes. Spiel des Lebens. Wer Gott vertraut, der hat schon gewonnen. Ganz klar. Und wer ohne Gott lebt, der setzt seine Zukunft aufs Spiel. Nochmal ein Spielredensart. Wer ohne Gott lebt, setzt seine Zukunft aufs Spiel. Mein Wunsch ist, dass wir heute Morgen zum ersten Mal oder wieder frisch diese Einladung Gottes annehmen. Da wird es eines Tages heißen, the winner ist, der Gewinner ist, und da steht dann dein Name. Spiel des Lebens, du sollst nicht verlieren, du sollst gewinnen. The winner ist, dein Name steht dort. Und dann heißt es auch, see you in heaven, wir sehen uns im Himmel. Dort, wo alle Wege zusammen münden, wo ewige Freude sein wird in einer neuen Welt. Wir segnen Brot und Wein, ich hole es nochmal. Und es können die auch schon nach vorne kommen, die an den Tischen dienen. Und wir leiten dann direkt über, wenn die Band spielt. Ihr steigt dann gleich ein. Und die kommen nach vorne bitte, die an den Tischen bereit sind. Und dann lade ich euch als Gemeinde herzlich ein, herbeizutreten, zu empfangen, zu verstehen, zu erinnern und neu zu glauben, zu ergreifen, die lebendige Hoffnung, die uns geschenkt ist. Jesus, wir danken dir für deinen Leib, den du hast zerbrechen lassen für uns. Deinen Wunden bin ich heil und das möchte ich auch heute Morgen erfahren und erleben. Heilung an meiner Seele, ich will nicht die Welt gewinnen, nein, ich will Heilung an meiner Seele haben. Mein Körper soll heil werden, all das, was mangelhaft ist, Jesus, hast du auf dich genommen am Kreuz. Dein Leib wurde zerbrochen, damit wir leben. So segnen wir dieses Brot, dass es uns eine Speise wird zur Kraft, zur Wiederherstellung, um das neue Leben zu ergreifen. So segnen wir diesen Wein. Jesus, es ist dein kostbares Blut für uns vergossen. Es gibt keinen Schaden, der zu groß wäre, als dass dein Blut ihn nicht heilen könnte. Es gibt keine Schuld, die zu groß wäre, als dein Blut sie nicht reinwaschen könnte. Jesus, in deinem Blut stehen wir geheiligt, stehen wir gereinigt vor dir. Du wirst uns zur Rechenschaft ziehen, jawohl. Aber das ist keine Sache, die uns fürchten, das Fürchten lehrt, weil wir heilig gesprochen sind. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen und wir sind es auch. Und so segnen wir diesen Wein, dass auch diese Kraft des heiligen Blutes, diese Reinigung in unserem Leben uns zur Freude wird, zur Wiederherstellung, zur Heiligung, zur Reinigung unseres Herzens, unseres Lebens, unserer Seele. Dein Leib, dieses Brot, dein Blut, dieser Wein, Kraft, Vergebung, Wiederherstellung. Wir danken dir, dass wir das genießen dürfen und wir werden Kraft empfangen, wenn wir nach vorne kommen, um dieses Mahl zu nehmen. Wir preisen deinen Namen, Jesus, in Ewigkeit. Amen.